Und dann frage ich ja, wie läuft denn dein ETF-Depot? Und dann ist das überhaupt nicht vorhanden, ja? Also viele versuchen irgendwie die Kühe vor der Pflicht zu machen und es funktioniert so nicht. So funktioniert dieses Spiel einfach nicht. Ja, das müsst ihr endlich mal verstehen, dass es einfach eine Pflicht gibt und an der gibt es auch nichts zu rütteln. Hallo ihr Money Pennies, herzlich willkommen zu einem Money Update aus dem Mai. Im Money Update versorge ich euch immer mit den neuesten News aus dem letzten Monat zum Thema Feminismus, Wirtschaft, Finanzmarkt, alles rauf und runter. Auch diesmal haben wir wieder spannende Themen für euch mit dabei, unter anderem der virale Trend Microfeminism. Was ist das eigentlich? Wie könnt ihr mitmachen? Taugt das überhaupt etwas? Dann Kunst als Geldanlage, 6% pro Jahr gibt es da angeblich. Ist es eine sinnvolle Investition oder hat es eher was mit Spielgeld zu tun? Dann eine Mini-News, es gibt jetzt auf LinkedIn das fiktive Unternehmen Unpaid Care Work. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr. Und als letztes noch eine Neuerung bei Trade Republic auf deren Tagesgeldkonto wurde es noch einmal eine Begrenzung weggenommen, was das Ganze vielleicht unter Umständen nochmal attraktiver macht, aber auch wie hier wieder mit einem gewissen Zusatz meiner Seite. Bevor wir loslegen, noch ein paar News aus der Moneypenny-Welt. Der nächste Mentoring Day, ja, schreibt euch hinter die Löffelchen, findet am 14.09. statt für alle dann aktuellen Teilnehmerinnen. Und der Mentoring Alumni Day fand statt am 1.6. Dazu wird es aber auch nochmal einen ausführlichen Bericht in meinem Quartalsbericht geben. Ich kann auf jeden Fall sagen, es hat super viel Spaß gemacht. Es war wie immer ein toller, intensiver Tag mit einigen hundert von euch, mit meinem ganzen Team, mit den Expertinnen und Experten aus dem Mentoring-Programm, einer tollen Location mit geilem Essen und einem geilen Bühnenprogramm. Also für alle, die das leider verpasst haben, ihr seid dann hoffentlich im nächsten Jahr mit dabei. Den machen wir einmal im Jahr. Aber wie gesagt, ganz ausführlich bekommt ihr das auch nochmal aufbereitet. Wie ihr wisst, habe ich ja auch eine Kolumne im Tagesspiegel, Madame Moneypenny rät. Da gibt es wieder neue Artikel, erscheint alle zwei Wochen. Unter anderem könnt ihr da jetzt lesen, Tricks für die Altersvorsorge, wie entnehme ich die Rente aus meinem Depot? Ja, wichtiges Thema, behandeln wir übrigens auch im Mentoring nochmal detaillierter. Und 46.000 Euro zum 18. Geburtstag, was ist die beste Anlagestrategie für mein Kind? Findet ihr alles beim Tagesspiegel unter Kolumne, ich glaube tagesspiegel.de/Kolumnen/MadameMoneyPennyRät oder googelt es einfach, ist wahrscheinlich einfacher. Link findet ihr aber auch nochmal hier unten drunter in den Shownotes. Und eine noch wichtige News, heute sind alles nur News, habe ich aber trotzdem noch für euch. Und zwar habt ihr es hoffentlich mittlerweile mitbekommen, wir haben im Mentoring ein riesen Update gemacht, was jetzt im Laufe des Junis ausgerollt wird. Wir haben neue Live-Calls mit dabei, zum Beispiel mit einer Rechtsanwältin, speziell zu dem Thema Ehevertrag, Scheidung, Partnerschaftsverträge und so weiter, ja. Da könnt ihr also all eure Fragen stellen zu diesem Thema. Wir haben gemerkt, dass das ein Riesenthema bei euch ist. Ja, einige, die kurz vor der Scheidung sind, die in der Scheidung sind, die sagen, ich würde eigentlich ganz gerne, aber wie mache ich das denn? Oder kurz vor der Eheschließung oder schon danach zu sagen, Ehevertrag, was gehört da eigentlich rein und so weiter. Ja, und sich da eine Beratung wünschen, da ganz viele Fragen haben, darauf haben wir reagiert und haben jetzt den Live-Call eingeführt mit wirklich einer absoluten Top-Rechtsanwältin, die den ganzen Tag Frauen wie euch berät in dieser Thematik. Außerdem gibt es noch einen zweiten neuen thematischen Live-Call mit dazu, alles rund ums Thema Erbe. Wir wissen, viele von euch haben geerbt oder stehen kurz davor oder da ist es einfach ein Thema. In diesem Live-Call geht es nochmal darum, ja, wie gehe ich mit dem Erbe um, viel auch emotional, psychologisch, Mindset-technisch, weil es ist halt einfach was anderes. Darüber hinaus gibt es viele neue Inhalte, Kinderdepot, Entnahmeplan, Rebalancing, Staatsanleihen, Geldmarkt-ETFs, ja, there's a new guy in town, there's a new ETF in town, solltet ihr auf jeden Fall wissen und auch wissen, wie man das handelt und ob ja, nein und in welcher Kombination und so weiter. Plus noch ganz viele neue Updates. Ich habe die eigentlich überall schon rauf und runter geleiert, auch auf Instagram, und schaut da gerne nochmal nach. Die Sache ist, das Ganze gilt nur bis zum 16.06. Ihr müsst euch bis dahin fürs Mentoring angemeldet haben. 16.06. ist dann jetzt auch schon bald. Ihr könnt es ja nicht einfach online kaufen, ja, sondern ihr müsst euch bewerben und dann habt ihr noch zwei Telefonate. Das heißt, das Ganze dauert ein bisschen. Bewerbt euch also wirklich einfach jetzt, wenn ihr Interesse dann habt, euch diese Boni zu sichern. Der größte Bonus kommt jetzt noch. Ihr bekommt Finance First, unser neues Programm im Wert von 999 Euro, einfach mal mit on top da drauf. Bis zum 16.06. aber, liebe Freundinnen. Und danach, ab dem 16.06. gibt es nämlich auch noch eine Preiserhöhung des Mentorings. Das heißt, ihr könnt jetzt euch noch bis zum 16.06., da müsst ihr angemeldet sein, könnt ihr euch das riesenneue Update-Paket sichern mit den neuen Live-Calls, mit dem Bonus Finance First noch on top und noch einigen anderen, findet ihr auch auf der Website, noch zum alten Preis, weil danach wird der Preis steigen und die Boni fallen auch weg. Danach gibt es nicht mehr Finance First für 99 Euro geschenkt on top. Ja, das könnt ihr mir glauben. Einmalige Aktion. Also, wer schon mal damit geliebäugelt hat, gesagt hat, hey, Mentoring, ja, wäre irgendwie was für mich, aber ich weiß nicht, mache ich nächstes Jahr oder so. Ich würde euch empfehlen, es wirklich, wirklich jetzt zu machen. Es wäre schade, wenn ihr es verpasst. Die Riesen-Updates, den Bonus, Finance First noch mit on top und das Ganze noch zum alten Preis, finde ich, ist ein absolutes No-Brainer, absolut unschlagbares Angebot für diese Zeit jetzt noch bis zum 16.06. Wie gesagt, ihr könnt es nicht online kaufen, müsst euch bewerben, plan diese Zeit ein, das dauert mal gut 10 Tage, 14 Tage, also Attacke. Alle Infos findet ihr natürlich wie immer unter madamemoneypenny.de/mentoring, auch in den Shownotes. Und jetzt geht's aber los mit dem Update aus dem Mai. Starten wir also rein mit unserem ersten Thema, und zwar Microfeminism. Was ist das eigentlich? Es handelt sich hier mal wieder um einen viralen Trend, gerade auch in Social Media, wobei ich sagen würde, das ist wahrscheinlich einer, der sich noch ein bisschen hält, ehrlicherweise. Worum geht's denn da jetzt eigentlich genau? Gerade auf TikTok mittlerweile, aber auch auf Instagram, teilen immer mehr weibliche Angestellte Dinge, die sie tun, um auf Sexismus am Arbeitsplatz aufmerksam zu machen und sich so auch ein Stück weit zur Wehr zu setzen. Microfeminism, also dieses Micro davor, heißt es deswegen, weil diese Dinge oft so, ja, Kleinigkeiten sind, die aber natürlich auch einen Unterschied machen. Und deswegen sind sie natürlich nicht weniger wichtig. Ja, ich erzähle gleich auch ein paar Beispiele. Ganz, 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 ganz interessant. Aber dieses Microfeminism heißt einfach, wir flächen das in unseren Alltag ein, so mini kleine Sachen, um halt eben darauf aufmerksam zu machen. Einige von diesen Content-Creatorinnen, die eben ja posten, beginnen jetzt auch schon damit, Microfeminism auf andere Lebensbereiche zu übertragen, also nicht nur am Arbeitsplatz, sondern eben auch auf andere Lebensbereiche. Woher stammt denn jetzt dieser Trend? Bevor ich zu den Beispielen komme, losgetreten wurde der von einer amerikanischen TV-Produzentin. Die hat nämlich in einem Post beschrieben, dass sie E-Mails oder dass sie in E-Mails immer die Adressen der weiblichen Person als erstes eintippt. Und das komplett unabhängig davon, ob jetzt der CEO männlich oder weiblich ist oder so, oder wie sozusagen die Hierarchie ist, sondern eben die Frauen immer zuerst eintippert. Und so ist es quasi, hat sich das quasi ja losgetreten, eben genau dieser Trend. Und dieser Post, wo sie das gezeigt hat, wurde inzwischen fast 3 Millionen Mal angesehen, glaube ich, und über, keine Ahnung, 6.000 Mal oder so kommentiert. Und die Resonanz darauf war eben, dass sehr, sehr viele Frauen in den Kommentaren dann auch wiederum ihre negativen Erfahrungen zu veralteten Vorstellungen über eben genau diese Geschlechterrollen, speziell im Arbeitskontext, ja, wo es nochmal besonders ja weit verbreitet zu sein scheint, da haben die eben diese Frauen ihre eigenen Erfahrungen nochmal kommentiert. Jetzt komme ich mal zu ein paar Beispielen. Beispiel für eben Microfeminism am Arbeitsplatz. Häufiges Szenario, ja, was auch letztens, vielleicht habt ihr die Folge gehört, Madame Mani Penemiz mit der Anahita Esmaizadeh. Da hat sie auch eine Geschichte erzählt, wenn im Meeting ein Kollege das, und ich kenne das sogar auch aus der Schulzeit, also aus dem Arbeitskontext, mein früheren Angestellten-Dasein habe ich nicht so super lange ausgehalten, aber auch in der Schule, ja, da habe ich echt noch so ein, zwei Situationen noch total präsent im Kopf, wo ich so da saß und dachte, ja, das habe ich doch gerade gesagt, ja, also man sagt etwas, wird so, ja, ja, okay, next, ja, und dann sagt der männliche Kollege oder Mitschüler oder was auch immer genau das Gleiche und alle sagen, ja, stimmt, ah, voll die gute Idee, und man denkt so, hä, ist doch total irgendwie krass, ja, wenn dann diese Idee so als eigene Idee verkauft wird und alle auch so drauf reagieren, ja, was kann man da halt machen, sozusagen diese Idee halt zurückzuclaimen und so, man kann es ja auch verbalisieren und so sagen, ja, habe ich doch gerade eben selber gesagt, so, ja, absolut krasses Phänomen, wie ich finde, ist mir schon wirklich auch sehr, sehr häufig passiert. Eine Userin hat zum Beispiel auch geschrieben, dass sie auf Immobilienverträgen immer zuerst den Namen der Ehefrau schreibt und danach den des Mannes. Ja, das sind alles so kleine Sachen, die normalerweise komplett andersrum passieren. Eine Lehrerin beispielsweise schickt, also das ist auch ein Kommentar, eine Story, die da geteilt wurde, dass eine Lehrerin explizit Mädchen zum Helfen schickt, wenn jemand nach einem starken Jungen fürs Tragen fragt, ja, oder ruft zuerst die Väter an, wenn ein Kind krank ist und abgeholt werden muss. Kennen wir, glaube ich, auch alle. Also wird immer zuerst die Mama angerufen, logisch, ja. Und wenn was Schweres, also irgendwie so richtige Arbeit zu machen ist, dann werden immer zuerst die Jungs geholt. Und diese Lehrerin macht es halt genau anders. Ein weiteres Beispiel, eine CEO, die zuerst alle Frauen im Meeting fragt, wie es ihnen geht und wie ihr Tag läuft, bevor sie sich dann den Männern zuwendet. Eine andere Mitarbeiterin fragt zum Beispiel auch ihre Kolleginnen immer aktiv danach, ob sie in die gemeinsame Playlist, die läuft, mehr Songs von Frauen aufnehmen können. Oder eine weitere Form von Microfeminism ist zum Beispiel konsequent das generische Femininum verwenden anstatt des generischen Maskulinums. Nochmal übers Gendern hinaus sozusagen. Nochmal ein paar allgemeine Beispiele auch für Microfeminism. Konsequent Männerfußball sagen, anstatt immer allgemein vom Fußball zu sprechen. Habe ich auch letztens im Podcast gehört, da ging es darum, ja, wir waren bei einem Basketballspiel, bei einem Bundesliga-Basketballspiel. Und ich so, ja, ist das jetzt Männer oder Frauen? Und es war aber komplett klar, dass damit ein Männerspiel gemeint war, obwohl es überhaupt nicht ausgesprochen wurde. Ja, und da dachte ich schon so, ja, es ist krass, ne, wie das auch im Sport eigentlich gar nicht stattfindet. Ja, also Fußball ist automatisch Männerfußball. So, und bei Frauen sagt man es aber dazu. Ich sage mal sehr konsequent Männerfußball. Das zum Beispiel, ja, wenn es auch wirklich um die männliche Variante geht. Und bei Frauenfußball, ja, wird es ja auch schließlich erwähnt. Also macht irgendwie schon so Sinn. Funktioniert übrigens auch super mit Karrieremann, Powermann, Working Dad, Familienmutter. Und gerade das letzte, ja, dieses Familienvater, da, ich weiß nicht genau warum, aber muss ich in den letzten Wochen auch so häufig drüber nachdenken. Ich stolper oft über solche Wörter wie jetzt irgendwie Powerfrau oder Working Mom oder so, ja. Und dieses Familienvater finde ich irgendwie so krass, ja. Also der Vater an sich hat nichts mit Familie zu tun. Kümmert sich nicht um die Familie, jetzt vom Wort her alleine, ja. Die Mutter schon, bei der Mutter ist der Begriff Familie schon mit eingebacken. Beim Vater setzt man das aber nochmal davor. Ja, ich bin Familienvater. Ach ja, really, ja. Ich dachte Vater ohne Familie, ja, so, total abgefahren. Aber so kann man so im Alltag so ein bisschen einen Twist reinbringen, indem man solche Wörter vielleicht einfach mal umdreht. Oder auch schön, ja, auf dem Baumarkt, Parkplatz einfach mal ungefragt, Männerhilfe beim Einräumen anbieten oder direkt Einweisungen per Handzeichen geben oder so, ja. Manspreading in der Bahn, also mal schön, schön richtig viel Platz einnehmen. Ja, also so verschiedene Sachen. Vielleicht fallen euch da noch ein paar mehr ein. Würde mich mal interessieren, ja, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Wo begegnet euch vielleicht Microfeminism oder vielleicht auch das Gegenteil, ja, wo ihr sagt, so, ach, das müsste man eigentlich mal anders, genau andersrum machen. Was habt ihr noch so für Ideen? Wo praktiziert ihr es vielleicht auch schon? Lasst es mich gerne mal in den Kommentaren wissen. Und auch, was ihr davon haltet. Was halte ich davon? Ich finde es cool, ja, ich finde es amüsant, es ist entertaining, aber es hat halt eben auch eine Message dahinter. Von daher finde ich, ja, es sind kleine Schritte, die das Potenzial haben, wirklich auch etwas zu verändern und immer wieder im Alltag darauf hinzuweisen und sich selber auch, ja, zu veranschaulichen und sich auch als Frau sichtbar zu machen, Feminismus sichtbar zu machen an eben genau so kleinen Sachen. Auf der anderen Seite würde man denken, ja, wo sind wir jetzt im Jahr 2024? Aber das ist natürlich eine Predigt, die ich jetzt hier nicht halten möchte. aber an sich finde ich es sehr, sehr gut und hat mich auch nochmal dazu angeregt, auch nochmal drüber nachzudenken, in was für Situationen ich das vielleicht auch anwenden kann oder wo halt ich auch antifeministisch spreche oder auch handle in genau solchen Situationen. Ich denke, davon können wir uns ja alle nicht freimachen. Aus diesem Trend, in dem wir es praktizieren, können wir, denke ich, alle sehr viel lernen. Ja, und ganz generell denke ich auch ein großes Learning für dich vielleicht als Zuhörerin. Unterstütze andere Frauen, sehe, erkenne sie an, adressiere ihre Leistungen, bewerte Beiträge positiv, unterstützt euch, sei ein Vorbild und integriere für dich umsetzbare Formen von Microfeminism vielleicht auch. Ja, wenn du sagst, das ist irgendwie eine ganz, ganz coole Idee. Und ich meine, wenn es nur sowas ist, wie eben genau in der E-Mail die Namen von Frauen zuerst zu tippern. Oder auch wenn ihr es beobachtet, ne? Also wenn ihr zum Beispiel beobachtet in einem Meeting, so, hey, das hat sie doch gerade eben gesagt, ja, wieso claimt jetzt diese Idee für sich? Da kann man auch mal den Mund aufmachen und sagen, ja, interessant, aber das hat sie doch gerade auch gesagt, ja. Also es muss ja nicht immer die die betroffene Person, dann machen die vielleicht eh schon so ein bisschen so, ja, okay, geil, in einer komischen Laune vielleicht ist oder überrumpelt ist, sondern da könnt ihr auch einspringen und euch da gegenseitig unterstützen. Aber das wisst ihr sowieso alles, also Microfeminism, schreibt mir gerne mal eure Ideen, was ihr dazu auch so denkt und lasst es uns praktizieren und weiter hinaustragen. Unser nächstes Thema ist Kunst als Geldanlage. Ist es eine sinnvolle Investition oder eher hat es eher Spielgeldcharakter? Es wird nämlich von 6% pro Jahr an Rendite gesprochen. Aber wir fangen mal vorn an. Worum geht's eigentlich? Immer mal wieder tauchen so eine Nachrichten, Möglichkeiten auf, wie man sein Geld ja abseits von der Börse investieren kann. Ja, ihr kennt wahrscheinlich auch noch verschiedene Möglichkeiten, Startups und so weiter, Edelmetalle und so. Und auch immer wieder Kunst ploppt da auch so mit auf. Und aktuell scheinen Kunstwerke wieder recht stark im Wert zu steigen. Und deswegen ja stellt sich so ein bisschen die Frage, taugt das eigentlich etwas? Wenn du meinen Podcast schon länger hörst, wird dich meine Meinung am Ende vielleicht gar nicht so krass überraschen, aber lass uns doch mal schauen, worum es jetzt wirklich faktisch geht. Also laut diesem Trend, von dem wir da gelesen haben, den es aktuell auch auf dem Kunstmarkt gibt, beträgt die jährliche Rendite, also der jährliche Wertanstieg von Kunstwerken durchschnittlich 6%. Also durchschnittlich 6% pro Jahr Wertanstieg auf Kunstwerke. Das ist ja erstmal gar nicht so schlecht, ne? Wenn man sich überlegt, okay, so an der Börse gibt es so 8-9% durchschnittlich pro Jahr, sind 6% ja erstmal gar nicht so verkehrt, ja. Und es gibt natürlich auch immer wieder noch Ausreißer nach oben, ja, also Künstlerinnen, die davon berichten, dass ihre Werke heute doppelt so viel wert sind, wie vielleicht noch vor 10 Jahren, ja. Und da natürlich, denkt man sich natürlich, ja, super, ja, da möchte ich natürlich mit dabei sein, das möchte ich auf gar keinen Fall verpassen. Aber es gibt natürlich auch einige Risiken. Ja, also schauen wir uns dann nochmal genauer das an, also diese 6%, von denen da die Rede ist. Da muss man nochmal einen ganz großen Zusatz hinterher schieben, denn in diese 6%, die da gemessen werden, da werden natürlich nur die Kunstwerke berücksichtigt in dieser Statistik, für die es auch einen Markt gibt, die also verkauft werden, die nachgefragt werden. Ja, das heißt, da sind schon die Top of the Pops der Kunstwerke, weil die überhaupt Abnehmer und Abnehmerinnen finden. Alle anderen, für die sich niemand interessiert, ja, die überhaupt nicht verkauft werden, die keine Wertsteigerungen, die gar keinen Wert in Anführungsstrichen haben, weil niemand da draußen bereit ist, dafür Geld zu bezahlen, können ja logischerweise in dieser Statistik gar nicht mit erfasst werden. Das heißt, diese 6% kann man nicht auf den gesamten Kunstmarkt anwenden oder überstülpen, sondern eigentlich nur auf den kleinen Teilbereich, der eh schon eine hohe Nachfrage hat. Ja, also diese 6% sind da nochmal sehr mit Vorsicht zu genießen. Es gilt nicht für über den gesamten Markt, sondern nur die, die sowieso schon ja super beliebt sind und wo es sowieso schon eine Nachfrage dazu gibt. Und dann gibt es natürlich immer die Ausreißer nach oben und natürlich aber eben nach unten. Und wie gesagt, die Kunstwerke, für die sich niemand interessiert, tauchen darin gar nicht auf. Wenn man die natürlich nochmal mit einrechnen würde, wären das definitiv keine 6%. Also, ja, die 6%, wie gesagt, ist aus meiner Meinung nach, natürlich kann man es nur so messen, aber es ist ein Trugschluss, jetzt zu sagen, ja geil, ja, ich hole mir irgendwelche Kunstwerke und rechne mal mit den 6% dann pro Jahr vor allem ja auch noch. Ne? Also nicht einmalig, sondern pro Jahr. Und bei Kunst ist natürlich auch so, was heute angesagt ist und nachgefragt ist, kann in ein paar Jahren wieder total outdated sein. Ja, da gibt es ja auch verschiedene Trends, verschiedene Strömungen. Ich kann mich jetzt nicht super gut aus dem Kunstmarkt. Ich kaufe das, was mir halt irgendwie ganz gut gefällt. Das ist für mich aber keine Wertanlage, sondern einfach, weil es schön aussieht in meinem Wohnzimmer. Aber merke natürlich auch, okay, ja, da gibt es Trends, da gibt es Geschmäcker, da gibt es auch einen Zahn der Zeit. Und heute sind die Dinge angesagt und in 10 Jahren sind wieder komplett andere Dinge angesagt. Von daher kann man jetzt nicht einfach sagen, ich hole mir ein paar Aktien irgendwie ja breit gestreuten ETF und lass den einfach mal liegen. Ja, wird sich schon ausgehen über die nächsten 40 Jahre, sondern da spielen einfach noch ganz andere Kräfte eine recht große Rolle. Ja, und ja, was wirklich langfristig nachgefragt sein wird und wie sich darauf basierend dann die Preise auch entwickeln, ist halt super schwer zu kalkulieren. Ne? Also das ist wirklich dann auf Einzelstückbasis, ist es halt ja wahrscheinlich fast unmöglich. das so richtig vorherzusagen. Natürlich kann man auch da Analysen betreiben und die Künstlerin analysieren und wie haben die sich entwickelt und so. Ja, das ist dann so ein bisschen wahrscheinlich wie so Einzelaktienpicking. Eine richtige Analyse sollte man da auf jeden Fall fahren und wirklich, und da muss man halt wirklich daran glauben, dass es halt funktioniert. Und auch da wieder, ja, wie auch mit Einzelaktien, ein paar Performer sind da mit dabei und ein paar machen halt irgendwie gar nichts und dann muss es sich natürlich die Waage halten. Am Ende hat, ja, alles, wo sich das Risiko natürlich bündelt, und so würde ich das jetzt auch mal einschätzen, hat am Ende viel mit Glück zu tun, viel mit Glauben und auch einiges mit der Risikobereitschaft zu tun, die ihr halt habt. Ne? Also wenn ihr sagt, heidi ho, bei mir ist eigentlich eh alles geregelt, was soll's, ja, packe ich da noch 100.000 Euro ein paar Kunstwerke, dann feel free, da kommt's aber auch nicht drauf an. Wenn ihr aber sagt, oh, das ist meine Altersvorsorge, würde ich doch mal stark davon abraten, mit eben den Kunstwerken zu hantieren. Also wie finde ich das, meine Einschätzung dazu? Ich finde, in Kunst kannst du investieren, wenn du ein Faible dafür hast, ja, es aber dann nicht nur eine Geldanlage ist, sondern auch wirklich, ja, Verschönerung deines Zuhauses sozusagen, wenn du es dir eh kaufst aus Lifestyle-Gründen, und wenn es dann noch im Preis steigt, okay, freust du dich. Oder aber B, wenn du einfach frei verfügbare Spielgeld hast, das ist das Beispiel, was ich gerade genannt habe. Ja, unsere Prio 1 ist immer noch Altersvorsorge, da hat Kunst überhaupt gar nichts drin zu suchen, sondern da investieren wir breit gestreut in ETFs, Aktien, Rohstoffe, Staatsanleihen und so weiter. Lernst ja alles bei uns. Und alles, wo du dann sagst, okay, der Strang läuft, ja, da geht genug Geld rein monatlich, wenn du dann noch was zur Verfügung hast, ja, feel free, das auch noch in Kunst zu packen. Was ich oft sehe, ist, jetzt nicht nur mit Kunst, sondern auch noch mit anderen Sachen, ja, soll ich irgendwie in Uhren und in Handtaschen und mit was die Leute da alles um die Ecke kommen, ne? Und dann frage ich ja, wie läuft denn dein ETF-Depot? Und dann ist das überhaupt nicht vorhanden, ja? Also viele versuchen irgendwie die Kür vor der Pflicht zu machen und es funktioniert so nicht. So funktioniert dieses Spiel einfach nicht. Ja, das müsst ihr endlich mal verstehen, dass es einfach eine Pflicht gibt, und an der gibt es auch nichts zu rütteln. Das ist Grundsicherung und das sind Investments in breit gestreuten ETFs, wo wirklich eure Strategie abgebildet wird, wo eure Risikobereitschaft abgebildet wird. Und wenn das wirklich in super safen Tüchern ist, so, dann könnt ihr noch ein bisschen Krypto und hier und da, ja, noch so. Deswegen nennen wir es auch mal Spielwiese, weil das ist Spielwiese. Da musst du damit rechnen, das Geld ist futsch. Und das ist dann aber auch okay. Ja, das darf dich nicht tangieren, das darf schon gar nicht deine Altersvorsorge irgendwie berühren. Das ist aber die Pflicht. Und alles andere ist halt Spielerei. Und da kann man natürlich Kunst auch mit reinnehmen. Also unterm Strich, lasst euch nicht von den 6% locken. Ja, das ist meiner Meinung nach ein Trugschluss, habe ich auch erklärt, warum. Kunst kann ein Teil eines diversifizierten Portfolios sein, definitiv. Ja, wenn du deine Anlagestrategie für deine Altersvorsorge abgeschlossen hast und in absolut trockenen Tüchern hast, kannst du gerne damit noch ein bisschen rumspielen. Wenn du sowieso ein Faible dafür hast, wenn du dich damit vielleicht auch super gut auskennst, ja, kann es natürlich definitiv attraktiv sein, aber wie gesagt, nur wenn alles andere schon läuft. Dafür ist dieser Markt auch zu unvorhersehbar. Und ich hatte ja auch schon einen Vergleich gezogen mit Stockpicking und Market Timing. Ja, das passiert, das ist bei mir so in der gleichen Rubrik drin. Große Unvorhersehbarkeit, gebündeltes Risiko auf wenigen Aktien, / Kunstwerken. Also von daher, ja, ist es wirklich nur geeignet für die Spielwiese. Ich sehe das Ganze eher als eine Art so, ja, Nischenhobby, als vernünftige Investitionsempfehlung. Wer natürlich ein Faible dafür hat, klar, macht Sinn, damit reinzugehen. Ich persönlich, naja, sehe da andere Asset-Klassen als deutlich, mit deutlich weniger Risiko und einem deutlich, deutlich besseren Renditechancen. Von daher spielt bei mir in meinem Portfolio Kunst zum Beispiel gar keine Rolle. Kommen wir noch zu einer kleinen, aber feinen Mini-News. Und zwar gibt es jetzt auf LinkedIn das fiktive Unternehmen Unpaid Care Work. Und das will unbezahlte Care Work sichtbar machen. Was heißt jetzt eigentlich fiktives Unternehmen? Ja, muss ich mich auch erstmal reinlesen. Also ihr kennt das ja alle bei LinkedIn, könnt ihr euren Lebenslauf anlegen. Ja, und da könnt ihr dann anfangen reinzutippen, bei welchem Unternehmen ihr denn angestellt seid oder halt eben auch wart. Und jetzt hat sich also die Analystin und alleinerziehende Mutter Franziska Büschelberger die Gedanken gemacht und hat quasi auf LinkedIn das Unternehmen, das fiktive Unternehmen gegründet, also quasi nur so, dass man es halt eintippern kann. Das heißt Unpaid Care Work. So, und da könnt ihr jetzt also in eurem Lebenslauf dieses fiktive Unternehmen hinzufügen, was ihr ja nur machen könnt, wenn es das Unternehmen auch sozusagen wirklich gibt, ja. Und das ist jetzt also möglich. Das heißt, ihr könnt jetzt in eurem Lebenslauf, in euren Arbeitsstationen auf LinkedIn, könnt ihr die Wirtschaftsunternehmen sozusagen auflisten, bei denen ihr halt tätig wart für bezahlte Arbeit und dann jetzt aber auch noch eben Unpaid Care Work, so heißt dieses Unternehmen, ja, eintippern und da noch diese Zeiten sozusagen füllen und mit reinblocken und sichtbar machen. Also die Zeiten, in denen ihr halt Elternzeit genommen habt oder einfach unbezahlte Care-Arbeit geleistet hat. Warum hat die Dame das gemacht? Sie möchte damit Mütter, Väter, Pflegende von Angehörigen und so weiter dazu ermutigen, zu ihrer Care-Work zu stehen, zu ihrer Care-Arbeit zu stehen und diese auch sichtbarer zu machen. Ja, und ich finde das eine sehr charmante Idee, ja, zu sagen, da habe ich nicht gechillt, ja, das war jetzt nicht irgendwie, da war ich jetzt nicht auf Thailand oder so, oder habe irgendwie ein Jahr nichts gemacht, sondern das war halt eben meine Zeit für halt Care-Arbeit, was ja auch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, sehr viele Ressourcen in Anspruch nimmt. Und dahingehend könnt ihr das jetzt also quasi in eurem Profil angeben. Und das Unternehmen hat, dieses Unternehmen, ja, dieses fiktive Unternehmen hat aktuell schon über 10.000 Beschäftigte. Also schaut's euch mal an auf LinkedIn und wenn ihr mögt, tippert es rein und legt sozusagen dann somit Care Work, Care Arbeit als eine Station in eurem Lebenslauf. Und noch eine ganz, ganz schnelle News am Schluss, quasi tagesaktuell, ist gerade gestern reingeflattert, also einen Tag, bevor ich diese Aufnahme hier gemacht habe. Und zwar geht es darum, dass Trade Republic nochmal eine ziemlich große Änderung vorgenommen hat bei den Zinsen beim Tagesgeldkonto. Also wie ihr wahrscheinlich schon wisst, weil das habe ich auch schon mal in einem Update erzählt, gibt es bei Trade Republic 4% Zinsen schon seit längerem auf das Konto da. Bei Trade Republic. Also die haben ein Depot und die haben halt auch ein Konto und wenn du dann dein Geld sozusagen parkst, bekommst du 4% Zinsen pro Jahr. Die waren damals so die ersten, ja, die wirklich gesagt haben, boah, ja, jetzt geben wir mal ein bisschen Zinsen und haben ordentlich ordentlich vorgelegt mit den 4%. Da gab es aber immer eine Einschränkung und zwar, dass das Ganze nur bis 50.000 Euro galt. Ja, also nur bis 50.000 Euro hast du diese 4% Zinsen bekommen. Das haben sie jetzt geändert und Trade Republic hat die Beschränkung aufgehoben und erlaubt jetzt eine unbegrenzte Höhe des Geldes, das da liegt. Und auf das bekommt ihr dann, ihr bekommt dann auf alles 4% Zinsen, nicht nur auf die 50.000 Euro. Das ist schon doch mal wieder eine Kampfansage an den gesamten Markt. Wir Anlegerinnen und die sich um ihr Geld kümmern, freuen sich natürlich, da 4% abzugreifen. Packt da euren Notgroschen hin, ja, da ist er super gut aufbewahrt. Alles andere, also ihr solltet natürlich eigentlich jetzt nicht 100.000 Euro auf dem Tagesgeldkonto liegen haben, sondern das natürlich investieren, ja, und nicht 4% mitnehmen, sondern 8, 9 oder auch 10 meinetwegen, je nach eurer Risikobereitschaft natürlich. Nichtsdestotrotz, ja, Geld für vielleicht auch mittel- bis langfristige Sparziele, Geld, das ihr irgendwann mal auf jeden Fall braucht. Ja, das ist ja alles Geld, das ihr nicht investieren solltet, inklusive dem Notgroschen. Das heißt, das ist alles Geld, was Cash irgendwo liegen darf. Notgroschen, kurzfristig, mittelfristige, vielleicht auch ein paar langfristige Sparziele, irgendwelche Kreditraten, die in nächster Zeit fällig sind und so weiter. Und dafür ist das natürlich ein super gutes Angebot. 4% Zinsen auf dem Tagesgeldkonto, nicht nur bis 50.000 Euro, sondern jetzt auch darüber. Wie gesagt, es soll jetzt kein Anreiz sein, also von mir, ja, warum habe ich diese News jetzt hier mit reingepackt, weil ich finde, dass es schon ein recht, recht großer Schritt ist. Auf der anderen Seite soll ihr euch jetzt aber nicht dazu verleiten, zu sagen, ja geil, dann packe ich halt alles aufs Tagesgeldkonto. Ja, das ist überhaupt nicht Sinn der ganzen Geschichte. Ja, wäre auch super verschenktes Geld. Ihr wisst, die Inflation ist immer noch deutlich höher als 4%. Ja, das ist cool, das ist nice to have, solltet ihr auf jeden Fall mitnehmen, wenn ihr dann auch Cash liegen habt. Aber ja, alles über die Dinge hinaus, die ich gerade aufgezählt habe, müsst ihr investieren. Durchs Tagesgeldkonto werdet ihr nicht reich. Mit dem Tagesgeldkonto deckt ihr auf gar keinen Fall eure Rentenlücke ab in der Zukunft. Ihr müsst die Kohle investieren. Aber alles andere, ja, was in die anderen Kategorien gehört, dafür ist sicher ein Tagesgeldkonto eine ganz gute Idee. Wie gesagt, bei Trade Republic gibt es 4%. Und jetzt nicht nur bis 50.000 Euro, sondern sogar auch darüber. Zum Schluss habe ich euch noch eine Bewertung mitgebracht. Auch die könnt ihr wieder bei Trustpilot nachlesen. Das ist von Laura. Sie schreibt, ich konnte dadurch nicht nur fachlich durch mehr Finanzwissen wachsen, sondern auch wieder in meinen persönlichen Weiterentwicklungen einiges für mich mitnehmen. Vor allem das Grundsicherungsmodul hat mir nochmal verdeutlicht, dass hier unbedingt noch etwas getan werden muss. Und ich habe nun einen klaren Plan, was ich für mich persönlich brauche. Ich bin sehr stolz und froh darüber, diese Entscheidung der Mentoring-Teilnahme getroffen zu haben. Was Laura da meint, ist unser Grundsicherungsmodul. Da geht es um das Thema Versicherung. Ne? Was ist eigentlich RISA? Was ist eigentlich Rürup? Was ist eigentlich eine betriebliche Altersvorsorge? Was sind die Kriterien dafür? Was sollte ich haben? Was sollte ich vielleicht nicht haben? Wie viel von was sollte ich eigentlich haben? Das ist etwas, was niemand anderes da draußen auf dem Markt hat, weil das nicht mal so Allgemeinwissen ist, ja, von YouTube, sondern schon sehr dediziert. Das haben wir hier mit reingepackt für euch ins Mentoring Plus ja auch. Wir checken 2 eurer Bestandsverträge. Ja, Altersvorsorgeverträge, wenn ihr eine Riester, Rürup oder was anderes habt, irgendeine formgebundene Rentenversicherung und so weiter, schauen wir uns das individuell von euch an und sagen euch, was ihr damit tun solltet. Klammer auf, 99% der Fälle lautet die Empfehlung, entweder stilllegen oder kündigen, dicht machen, weil es da draußen einfach bessere Verträge gibt als die Provisionsverträge, die einfach arschteuer sind und die aber jeder von euch hat. Klammer auf, Klammer zu. Vielen Dank, Laura, für diese tolle Bewertung. Ihr könnt bei Trustpilot noch mehrere, ich glaube 150 Bewertungen haben wir da mittlerweile fürs Mentoring. Also schaut euch das gerne an.